Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal betrachten wir das 40. Kapitel im Buch des Propheten Jesaja. Die ersten 11 Verse daraus sind wie ein Vorwort für den zweiten großen Teil des Jesaja-Buches. Elemente aus Kapitel 6 werden wieder aufgenommen und die Frage des Propheten, wie lange das Gericht andauert, wird hier beantwortet. Dem Volk soll Trost zugesprochen werden. Dazu wird mehrmals aufgefordert. Mit Kapitel 40 kommen wir nun zum letzten großen Abschnitt im Buch des Propheten Jesaja. Es gibt einen starken Gegensatz zwischen dem ersten und dem letzten Teil dieses Buches. Im ersten Abschnitt wurde der Herrscher auf dem Thron offenbart, während dieser letzte Abschnitt nun die Offenbarung eines leidenden Retters ist. In Kapitel 6 sahen wir die Krone, in Kapitel 53 werden wir das Kreuz sehen. Im ersten Teil wurde besonders die Herrschaft Gottes angesprochen, während in diesem Teil die Gnade Gottes im Mittelpunkt steht. Die einleitenden Worte „Tröstet mein Volk“ geben die Stimmung und das Tempo in diesem letzten Abschnitt vor. Die Botschaft Gottes ist hier also eher Trost, anstatt das Gericht, das wir aus dem ersten Abschnitt kennen. Dieser auffällige Themenwechsel hat dazu geführt, dass einige Bibelausleger denken, zwei oder gar drei Autoren hätten das Jesaja-Buch geschrieben. Die Themen sind auch wirklich völlig verschieden, aber ein Wechsel der Botschaft bedeutet nicht unbedingt einen Wechsel der Autoren. Die Botschaft hat sich geändert, aber nicht der Überbringer. So schreiben ja auch viele Autoren über völlig verschiedene Themen. In dem vor uns liegenden Teil des Jesaja-Buches geht es nun eben um die wunderbare Botschaft der Gnade Gottes. Hören wir nun Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Vorbei sind die Wehrufe und die Lasten des ersten Abschnitts wurden aufgehoben, denn es gibt nun einen, der die Lasten trägt. Er wird die Einladung aussprechen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Der Herr Jesus Christus trägt unsere Lasten. Tröstet, tröstet, diese Worte zeigen das Verlangen im Herzen Gottes. Unser Gott ist ein Gott des Trostes. So spricht auch Paulus von ihm im 2. Korintherbrief Kapitel 1 in den Versen 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. Der Heilige Geist wird auch der Tröster genannt. Jesus sagte, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Er ist heute unser Tröster. Weiter mit Vers 2. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Die Schuld ist abgezahlt. Somit kann der Frondienst, also die Knechtschaft, beendet werden. Jerusalem hat die doppelte Strafe für seine Sünden empfangen. Doch die Sünden wurden von demjenigen bezahlt, der außerhalb der Tore Jerusalems litt. Das ist der Unterschied zwischen dem Handeln Gottes mit seinem Volk im Alten Testament und mit uns heute. Das trennt das Christentum von allen heidnischen Religionen und vom mosaischen Gesetz. Der Unterschied liegt in dem kleinen Wort Versöhnung. In den heidnischen Religionen bringen die Menschen ihren Göttern Opfer, um sie zu besänftigen oder versöhnlich zu stimmen. Viele Menschen denken, dass das auch in der Bibel gemeint ist, dass sie also etwas tun müssen, um Gott in seinem Zorn zu besänftigen. In den heidnischen Religionen sind die Götter oder Götzen immer zornig und schwierig und müssen von ihren Anhängern besänftigt werden. Doch in der Bibel ist es so, dass die Sünde die Menschen von Gott getrennt hat, aber Gott ist derjenige, der nun handelt. Auch schon im Alten Testament durch das Sühneopfer. Und heute ist Gott versöhnt. Wir müssen nichts tun, um ihn zu besänftigen oder für uns zu gewinnen. Gott hat bereits alles getan, was getan werden muss. Heute sind wir aufgefordert, uns mit ihm versöhnen zu lassen, aber nicht etwas zu tun, um Gott zu besänftigen oder für unsere Seite zu gewinnen. Gott ist bereits auf unserer Seite durch das, was Jesus Christus am Kreuz für uns tat. Wir müssen es nur für uns annehmen, was Christus getan hat. Das ist das Wort des Trostes für eine verlorene Welt heute. Kommen wir nun zu Vers 3. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle vier Schreiber der Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, zitieren diesen Vers und beziehen ihn auf Johannes den Täufer. Es wird also gleich viermal im Neuen Testament erwähnt, dass schon hier bei Jesaja Johannes der Täufer gemeint ist. Ich lese nun die Verse 4-6. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Mit alles Fleisch sind hier alle Völker gemeint. Gott tröstet sein Volk, und damit wird allen Völkern Gott offenbart. Weiter geht es mit den Versen 7-8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Das Fleisch, also die Menschen, wird mit dem Gras auf dem Feld verglichen. Die Menschen sind vergänglich und hinfällig wie Gras, das nach dem Regen schön grün ist, doch in der Sonne verwelkt. Welchen Trost kann man aus diesem Vergleich ziehen? Nun, der Mensch ist zwar vergänglich und hinfällig, aber das Wort Gottes bleibt für immer bestehen. Es ist stark und sicher. Gottes Wort ist unser Zufluchtsort, der Grund, auf dem wir stehen. Es ist unser Schwert, unser sicherer Turm, Schutz und Errettung. Gottes Wort steht auf und kehrt nicht leer zurück, denn es erfüllt sich, was gesprochen wurde. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 23, zitiert Petrus diese Verse aus Jesaja 40. Dort heißt es: Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Nur der im Evangelium verkündete Jesus Christus, das Wort, schenkt dem Menschen ewiges Leben. Betrachten wir nun die wundervolle Botschaft in Vers 9. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Das Evangelium ist eine Freudenbotschaft, und die Botschaft von Johannes dem Täufer war: Siehe, da ist euer Gott. Solange man Jesus Christus noch nicht als fleischgewordenen Gott gesehen hat, hat man ihn noch nicht wirklich erkannt. Wir dürfen ihn nicht nur als Menschen sehen, sondern als Gott, denn er ist Immanuel, das bedeutet Gott mit uns. Wenn er nur ein Mensch ist, kann er nicht mein Retter sein. Aber er ist Immanuel und er ist mein Retter. Wie wunderbar ist das! Ich lese nun weiter bei Vers 10. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Nun verbindet Jesaja das erste und das zweite Kommen Christi. Dieser Vers bezieht sich auf sein zweites Kommen. Das Evangelium beinhaltet das erste und das zweite Kommen Christi. Oft werden wir abgelenkt und betonen entweder das erste oder das zweite Kommen. Doch wir müssen beides zusammen sehen. Nun Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Als Jesus kam, nahm er den Titel des Hirten an, und er sagte von sich selbst, »Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.« Der nächste Vers in unserem Bibeltext stellt uns die Größe Gottes als Schöpfer vor, indem er viele Fragen stellt. So lesen wir in Vers 12, »Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand, und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne, und fasst den Staub der Erde mit dem Maß, und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage?« Gottes Größe wird nicht mit Maßen, sondern mit Tätigkeitswörtern bestimmt. Gott misst und wiegt. Er hat alles in seiner Hand. So möchte ich singen, groß ist unser Gott. Die Reihe der Fragen wird fortgesetzt in den Versen 13 und 14. Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Mit dem Geist des Herrn ist Gottes Wille gemeint. Was er sich vornimmt, setzt er in die Tat um. Er fragt keinen anderen um Rat, denn die Erde ist winzig und die Menschen nichtig, wie es in den darauffolgenden Versen 15 bis 17 ausgedrückt wird. Ich lese nun weiter bei Vers 18. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Sie und ich, wir wissen sehr wenig. Wir wissen nur das, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat, und ich denke nicht, dass er uns alles erzählt hat. Wir können noch nicht einmal alles verstehen, was er uns mitgeteilt hat. Jesaja stellt Gott den Götzen gegenüber. Schauen wir uns die Darstellungen von Jesus an. Mir selbst sind solche Bilder nicht wichtig, denn sie können Jesus nie in seiner Größe und Herrlichkeit erfassen. Und wir brauchen solche Bilder auch nicht. Ein schottischer Philosoph sagte einmal, erst als die Menschen Jesu Gegenwart in ihren Herzen verloren hatten, kamen sie auf den Gedanken, ein Bild von ihm zu zeichnen. In Vers 19 beschreibt Jesaja nun ironisch den Götzendienst. Der Meister gießt ein Bild, und der Goldschmied vergoldet es und macht silberne Ketten daran. Die Reichen schaffen sich einen sehr schön geschmückten Götzen. Sie haben einen reichen Gott. Vers 20 beschreibt nun, wie es dagegen den Armen geht. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Die Armen können sich also nur einen billigen Götzen aus Holz schnitzen lassen. Wie lächerlich und grotesk der Götzendienst doch ist. Weiter mit Vers 21. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Es ist also völlig absurd, Gott mit einem solchen dummen Götzen zu vergleichen. Vers 22 zeigt uns wieder die Größe Gottes auf. Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Das Alte Testament lehrt nicht, dass die Erde flach ist, aber die Wissenschaftler zu Zeiten des Kolumbus hatten noch diese Theorie. Diese sogenannten Wissenschaftler achteten nicht auf das Wort Gottes, und so verpassten sie etwas. Ich denke, auch heute verpassen die Wissenschaftler etwas, wenn sie Gott ignorieren. In dem Vers steht für mich eindeutig, dass die Erde eine Art Kreis in einem riesigen Universum ist. Gottes Thron allerdings kann auch mit den besten Teleskopen nicht gesehen werden. Aber Gott hat die Erde und alle Himmelskörper geschaffen. Davon berichten die Verse 23 bis 26. Nun kommen wir in Kapitel 40 zu Vers 27. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Gott kennt die Schwierigkeiten und Probleme seines Volkes. Er kann den Sturm stillen, aber manchmal muss sein Volk mitten im Sturm Lektionen lernen. Wenn Sie sich mitten in einem Sturm wiederfinden, dann sitzen Sie bitte nicht einfach heulend da und kritisieren Gott. Schauen Sie sich stattdessen um und finden Sie heraus, was Gott Ihnen dadurch mitteilen möchte. Gott lässt Sie nicht sinnlos durch Schwierigkeiten gehen. Vielleicht ist die Lektion so, wie in den Versen 28 und 29 beschrieben. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Ja, wir haben einen großartigen Gott. Er wird niemals müde. Und so werden wir auch in den letzten beiden Versen des 40. Kapitels von Jesaja ermutigt. Diese Verse 30 und 31 lauten: Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es gibt hier drei Stufen von Kraft, die mit den drei Stufen des christlichen Wachstums verglichen werden können, wie sie im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, in den Versen 12 bis 14 beschrieben werden. Die drei Stufen des christlichen Wachstums sind wie folgt. Erstens, der junge Christ fährt ganz schnell auf wie ein Adler. Zweitens, der erwachsene Christ läuft schnell. Und drittens, der reife Christ wandelt oder geht langsam. Doch egal, ob wir schnell oder langsam mit Gott wandeln, es wird uns Anstrengung kosten. Aber Gott wird uns neue Kraft und Stärke schenken. Wenn wir etwas Kraft zum Laufen benötigen, wird er uns diese schenken. Wenn wir viel Kraft zum Fliegen benötigen, wird er uns auch diese geben. Dies ist ein wunderbares Kapitel im Buch des Propheten Jesaja, das uns den Trost Gottes zeigt und uns Gott als unseren Schöpfer, unseren Erretter und unseren Erhalter offenbart. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand das 40. Kapitel aus dem Buch des Propheten Jesaja. Es kann mit dem einen großen Wort Trost überschrieben werden. Nach den vielen Kapiteln, die vom Gericht handelten, wird nun die Gnade groß geschrieben. Gott zeigt sich in seiner Größe, der für sein Volk da ist und ihm Kraft und Stärke gibt. Das schaffen keine selbstgeschaffenen Götzen, wie uns Jesaja deutlich vor Augen führt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich. Bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.